SRF 2 Kultur.
Reflexe mit einer Theaterkritikerrunde. Mein Name ist Dagmar Walser. Bei mir im Studio sind K. Linder und Andreas Tobler. Und in der nächsten halben Stunde geht es um das neue Stück von Dennis Kelly, dem britischen Autor, der es immer wieder geschafft hat oder schafft, das Theater mit der Gesellschaft zu verbinden. Die Opferung des George Mastromas heißt sein neues Stück, und es wurde vor kurzem gleich zweimal an unterschiedlichen Theatern in unterschiedlichen Interpretationen in der Schweiz inszeniert. In Bern steht es auf dem Spielplan, in der Widmerhalle, und das Theater Kanton Zürich in Winterthur hat das Stück ebenfalls inszeniert. Die Premieren waren schon Ende Januar. Wir mussten diese Runde verschieben, weil durch einen Krankheitsfall im Ensemble in Bern die zweite Vorstellung dort ausfallen musste und ein Teil von uns sie erst jetzt sehen konnte. Doch heute, nun, sind wir in der privilegierten Situation, diese beiden Inszenierungen vergleichen zu können. Etwas, was man von Klassikern kennt, Shakespeare oder derzeit auch Max Frisch etwa, schaffen es in derselben Spielzeit oft ins Programm von verschiedenen Theatern. In der zeitgenössischen Dramatik ist das eher selten der Fall. Weshalb, K. Linder, schafft es dieses Stück in der Schweiz gleich auf zwei Bühnen?
Also, es ist ein tolles Stück. Die Opferung des George Mastromas ist ein Stück, das den Zeitgeist berührt. Die Figuren auf der Bühne sind Menschen von heute mit Jahrgängen von Menschen von heute. Und es geht um die Zukunft des Menschen als Narzissten.
Andreas Tobler, das Stück zur Stunde.
Ja, offensichtlich ist das etwas, was die Dramaturgen gedacht haben in Winterthur und Bern, dass es ein Stück ist, das unsere Gegenwart spiegelt. Ob man mit dem einverstanden ist, das kommt drauf an, wie man auf die Bühne blickt, mit welchem Blick man der Bühne begegnet.
Das Stück ist derzeit ja auch auf Bühnen in Deutschland, ungefähr 5 oder 6 Mal, glaube ich, wird es gespielt. Wir werden gucken, was Sie damit anfangen konnten. Die Opferung des George Mastromas. Wer ist das, diese Titelfigur, dieser George Mastromas? Kalinda.
Es ist das Ergebnis einer mehr oder weniger leidenschaftlichen Liebesnacht. Ein ganz durchschnittlicher Mensch, Jahrgang 1976, der ein eigentlich sehr unspektakuläres Leben oder eine unspektakuläre erste Biografie mit sich bringt. Er geht zur Schule, er verliebt sich, er macht Karriere. Und bei der Karriere muss ich eine kleine Zäsur machen, und er wird zum machtvollen Mensch. Und das hat seine Folgen.
Also eine Geschichte, die die Biografie von der Zeugung bis zum alten Mann erzählt. Wie erzählt Dennis Kelly denn nun diese Geschichte, Andreas Tobler?
Es gibt wie zwei Teile. Eine Eröffnung gibt es. Da wird das Leben von George aus der Perspektive von fast unabhängigen Biografen geschildert. Also Biografen, die etwas über diese Figur wissen, erzählen das auf einer Kommentarebene. Das heißt, das Leben wird da aus einer gewissen Distanz beschrieben. Da werden auch gewisse Kommentare zu dieser Figur schon abgegeben. Ein leicht überdurchschnittlich intelligenter Mensch heißt es dort. Und eben einer vielleicht leidenschaftlich oder auch nicht ganz so leidenschaftlichen Beziehung, in der Mann doch vielleicht noch gezögert hat, ob er dieses Kind zeugen will und so weiter. Also da gibt es Kommentare zu dieser Figur. Und später wechselt es dann ins Spiel. Da sehen wir eigentlich 4 große Szenen, in denen wichtige, einschneidende Erlebnisse von George Mastromas in dessen Leben uns gezeigt werden, in Spielszenen. Und dazwischen gibt es immer wieder so kommentierende Ebenen. Also es ist eigentlich ein Stück, das man fast schon klassisch-episches Theater in der Brechtschen Nachfolge nennen könnte.
Also ein Stück, was unterschiedliche Perspektiven aufbaut eigentlich, zwischen eben diesen Kommentar-Erzählpassagen und dann Szenen, in denen auch die Schauspieler reingehen. Wir hören vielleicht als erstes gerade einen Ton aus der Inszenierung des Theaterkanton Zürich. Wir hören da in den Anfang hinein, wie eben George Mastromas auf die Bühne oder ins Leben eingeführt wird.
George Mastromas wurde am 15. Juli 1976 gezeugt.
Der Liebesakt war nicht besonders genussreich, aber auch nicht besonders unangenehm gewesen. George's Vater war nicht in Stimmung gewesen.
George's Mutter war nicht in Stimmung gewesen.
Aber sie hatten sich schon länger nicht mehr geliebt, und so entsprang der Akt einen beiderseitigen, unausgesprochenen Schuldgefühl.
George X-Chromosomen rasten mit einer Geschwindigkeit von 0,0004 km/h seinen Y-Chromosomen entgegen. Und am nächsten Tag trat George ins Dasein.
Sehr munter der Ton hier am Anfang, diese erste Kommentarpassage. 5 Schauspieler, 4 Männer, eine Frau, alle in grau, schwarz, sportlich, elegant gekleidet, teilen sich diese Passage. Wie bringt denn nun Rüdiger Burbach und sein Team das Stück auf die Bühne? Wie geht's weiter, Andreas Tobler?
Also in Winterthur ist es eine große Distanz. Also wir sehen, dass wirklich auf der Bühne spielt, werden diese Szenen gezeigt und in jeder Szene wechselt der männliche Darsteller. Also George Mastromas wird immer von einem anderen männlichen Schauspieler gespielt, während Katharina von Bock jeweils die Frauenparts übernimmt. Das ist das Spielkonzept in Winterthur. Wir sind in einer großen, nüchternen Distanz ausgestellt, dieses Stück als Stoff, durch den Wechsel der Figuren, also dass die Männer jeweils einen anderen George sind, die nach Lebensalter und Alters werden die auch besetzt, wird das auch so ein bisschen ins Typenhafte gesteigert. Also George könnte jeder sein, weil alle auf der Bühne sind ja auch mal George, alle Männer auf der Bühne sind mal George, wir alle könnten George sein.
Und dieser Spielrahmen, den Sie jetzt beschrieben haben, der bleibt erhalten, also der wird bis zum Schluss eigentlich nicht aufgebrochen. Es gibt auch keine Möglichkeit für die Spieler, da abzuhauen. Es gibt zwar ein Off, aber das dient eigentlich auch nur zu Zwecken des sich Umziehens oder mal kurz in der Szene in einen anderen Raum gehen, aber dieser Rahmen bleibt bis zum Schluss erhalten. Also diese Erzähl- und diese Spielebenen werden nicht ironisiert oder aufgebrochen.
Dann haben Sie am Anfang gesagt, dass es ein tolles Stück ist, Sie, Karl Linder. Sie haben gesagt, dass scheinbar Dramaturgen dieses Stück als interessant oder relevant erachten. Was für eine Richtung, was für eine Stoßrichtung hat die Inszenierung denn? Was wird da erzählt? Weshalb mag das Theater an diesem Stück Interesse gehabt haben?
Es ist natürlich, und ich muss das auch noch korrigieren, ich finde es einen tollen Text. Ob er für die Bühne wirklich so geeignet ist, das werden wir vielleicht in den nächsten Minuten noch untersuchen können.
Was ist der Unterschied?
Es ist ein sehr ausgiebiger, ausfransender Text. Er zieht sich ja bis ins Jahr 2045, wenn dieser George Mastromas eigentlich ein gebrochener alter Mann ist und es passieren unglaublich viele Dramen. Da ist so viel Stoff drin, also eigentlich schon auf den ersten paar Seiten passiert so viel auf der Erzählebene, dass das Theater eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, gar nicht hinterherkommt. Die Erzählebene ist auch, finde ich, eigentlich viel lebensnaher oder viel gespickter als die eigentlichen Spielszenen. Also es gibt da so eine, mit der Zeit, und das hat Winterthur, finde ich, ganz schön gezeigt, eigentlich eine kleine Konkurrenz. Also welche Spielszenen bleiben einem denn eigentlich? Mir sind vor allem die Erzählpassagen geblieben, wie die wir jetzt gerade vorhin gehört haben. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, weshalb die Theater sich jetzt auf diesen Text stürzen, das hat ganz bestimmt mit diesem Plot zu tun, also mit dieser Geschichte. Da ist einer, der versucht, sich in seinem Leben zu orientieren. Der lebt am Anfang, sagen wir vielleicht mal bis zur Pubertät, so nach streng moralischen Grundsätzen. Er versucht, das Gute zu tun. Er bleibt bei seinem Freund, als der verprügelt wird, obwohl er dann eigentlich auch zu den Losern gehört. Er küsst das tolle Mädchen nicht, obwohl er das tolle Mädchen endlich küssen könnte, weil er schon eine Freundin hat. Und also er weicht dann, irgendwann kommt der Moment, wo er sich entscheidet, nicht mehr sich für das Gute zu entscheiden, sondern für das, was ihn persönlich weiterbringt. Und das ist die große Zäsur und da wird's auch kritisch mit dem Stück, was es uns erzählt. Und er wird ja dann zum Machtmenschen. Also er ist am Schluss eigentlich, er besitzt alles. Er ist der mächtigste Mann. Er hat jedes Mittel gezogen. Er hat alles getan, um zu dieser Macht zu kommen. Er hat auch beschlossen zu lügen, seine Freunde zu verraten, also alle diese moralischen Grundsätze über Bord zu schmeißen. Und diese Frage, wann entscheiden wir im Leben wie? Entscheiden wir uns für die Güte oder für die Feigheit? Das ist ja quasi so der Refrain dieses Stück, das Leitmotiv, das kommt immer wieder als Frage, ist es Güte oder ist es Feigheit, aufgrund dessen ich mich im Leben in gewissen Situationen für etwas entscheide. Und im Fall von George Mastromas, der ja eigentlich ich weiß gar nicht, wie man dem sagen soll, einfach zum Arschloch mutiert, ich kann es nicht anders sagen, Ja, jetzt lachen Sie schon.
Ein prototypischer Großkapitalist, so könnte man es auch beschreiben.
Ja, das hat natürlich Zündstoff. Das ist aktuell. Das ist ein Vertreter einer Generation, wie wir sie kennen.
Andreas Tobler, Sie haben am Anfang gesagt, dass die Winterthur-Inszenierung uns immer irgendwie in Distanz hält oder sich in Distanz hält. Welcher Bezug haben wir denn zu diesem Arschloch oder zu diesem Großkapitalisten, zu dem dieser George Mastromas, nachdem er die moralische Hälfte seines Lebens überstanden hat, denn wird?
Also die These, die Kelly seinem Stück zugrunde legt, besagt, dass wir immer entscheiden können, dass wir frei und unabhängig in unseren Entscheidungen sind. George handelt bis zum Abschluss seiner Pubertät immer nach strengen moralischen Gesichtspunkten. Sobald er ins Berufsleben wechselt, fällt das dahin. Und da, finde ich, ist das Stück auch widersprüchlich, weil das Stück behauptet immer, wir sind frei in unseren Entscheidungen, aber die erste Szene, die uns Kelly zeigt, als George wirklich ins Geschäftsleben kommt, ist eine Situation, in der es eigentlich keine Alternativen gibt. Er ist da drin und er kann nur noch so handeln, wie er dann auch handelt. Deshalb ist es fast schon eine schicksalhafte Fügung, die dort ihren Lauf nimmt. Und erst ganz gegen Ende, als mit Pete, das ist eine Figur, das ist sein Enkel, von dem er nichts wusste, der erscheint, und das ist eigentlich eine Figur, die dann eine Alternative wirklich aufzeigt. Das ist nämlich eine Figur, die sagt, du interessierst mich nicht. Das, was du tust, interessiert mich nicht. Du kannst mir noch so viel Geld geben, das interessiert mich nicht. Und erst dort wird eine Alternative aufgezeigt, die George in seinem Leben gar nie hatte. Und das ist so, da ist das Stück meiner Meinung nach widersprüchlich. Oder die Figur von Pete ist zu schwach, um das wieder aufzuheben, was George widerfährt.
Heißt das, dass das Stück zumindest auf den ersten Blick wie eine zu einfache Logik von diesem Gutmenschen zum bösen Kapitalisten, der über Leichen geht, aufzeigt?
Ich glaube schon. Also einerseits, weil es so eine zwangsläufige Entwicklung ist und andererseits, weil der auch so monströs groß wird. Also am Ende ist er wirklich der unumschränkte Herrscher dieser Welt. Er sagt ja auch mal, es gehört mir alles, du kannst alles von mir haben. Und das ist so eine Größe, da steht man davor und denkt, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Das ist so groß, das kann nicht ich sein.
Reflexe mit einer Theaterkritikerrunde bei mir im Studio sind Karl Linder und Andreas Tobler. Wir sprechen über das neue Stück von Dennis Kelly, die Opferung des George Mastromas, was zurzeit an zwei Theatern in unterschiedlichen Inszenierungen zu sehen ist. Wir haben über Winterthur schon gesprochen. Lassen Sie uns nun auch noch die Berner Inszenierung daneben stellen. Es gibt einen Bruch in dieser Geschichte, das haben Sie erzählt, von guten George, der sich ständig die Frage stellt, Güte oder Feigheit, hin zum egoistischen Narzissten, der sich entscheidet, Erfolg zu haben, Macht, Geld und dabei eben über Leichen geht. Es gibt eine Szene, in der ihm eine Managerin, die das Geschäft seines Chefs übernimmt, klarmacht, dass es so etwas wie Gerechtigkeit oder Fairness nicht gibt und er sich entscheiden muss oder kann, ob er zu den Verlierern gehören will oder eben zu den Gewinnern. Drei Regeln bestimmen fortan sein Leben und wir haben einen Ton von dieser Szene aus der Berner Inszenierung.
In diesem Moment verstand George alles.
In diesem Moment verstand George sein Leben.
Güte oder Feigheit? Güte oder Feigheit?
Es war, als hätte er soeben die Farbe entdeckt. Und urplötzlich brach Georges Welt dreidimensional und in der größten Buntheit über ihn herein.
Güte
oder Feigheit? Güte
oder Feigheit?
George verstand in diesem Moment, dass diese beiden Dinge, Güte oder Feigheit, letztlich genau das Gleiche sind.
George wurde in diesen winzigen, ewigen Sekunden neu geschaffen.
Seine Regeln wurden geboren. Seine drei goldenen Regeln.
Erstens, wenn du etwas willst, nimm es dir. Zweitens, um dir alles zu nehmen, was du willst, brauchst du nichts weiter als absoluten Willen und die Fähigkeit, aus tiefstem Herzen zu lügen. Drittens, die Wirksamkeit einer Lüge wird nur beeinträchtigt, wenn dir das Ergebnis wichtig ist. Denke deshalb nie an das Ergebnis. Rechne immer damit aufzufliegen. Nimm jede Sekunde an, als wäre es deine letzte. Bereue nichts. Niemals, nie.
Hier in Bern sind drei Schauspieler, zwei Männer, eine Frau auf der Bühne. Hat nun, wenn Sie es mit Winterthur vergleichen, hat Regisseur Markus Kubisch und sein Team eine andere Richtung verfolgt durch dieses Stück, eine andere Interpretation gefunden?
Ja, auf jeden Fall. Da ist ja schon das Setting von Anfang an ganz anders. Die kommen auf die Bühne und das ist klar, wir spielen hier Theater. Also diese, selbst die Erzähler wissen, wir spielen Theater. Und das ist auch bis zum Schluss, wenn es dann wirklich einen Bruch zur vierten Wand gibt und dieser alte George Mastromas sich aus dem Publikum erhebt und zu erkennen gibt, bis dahin.
Ist die vierte Figur dann? Die,
ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Also während in Winterthur wir das die ganze Zeit in einer großen Distanz sehen können, ist es in Bern so, dass uns die Inszenierung die ganze Zeit versucht, mit einzubeziehen. Also es gibt einen ganz starken Moment, kann man sagen, in dem das Publikum mit Goldflitter überworfen wird, der uns dann auch anzeigt, wir gehören dazu. Und das ist auch eine haftend bleibende Erinnerung. Davon hat man irgendwie auch die nächsten Tage was, weil das bleibt überall in den Kleidern hängen und in den Taschen und so. Also da wird uns schon sehr deutlich angezeigt, wir sind auch Teil dieses Systems, in dem sich George drin befindet. Und das wird uns sehr deutlich gemacht.
Und funktioniert das? Also fühlen Sie sich Teil von diesem System? Sind das Ihre Probleme, die Ihnen da erzählt waren?
Also das bleibt für mich dann das gleiche Problem auf der Ebene des Textes, das für mich zu eindeutig ist, das ist eine ungebrochene Figur, dieser George. Also es gibt zwar diese Entwicklung hin zu diesem Kapitalisten, aber sobald er ein Kapitalist ist, ist er ohne Widersprüche. Also er kann eigentlich da sehr gut funktionieren. Es wird nie so als ambivalente Figur mir gezeigt, dass der damit sich ringt oder so. Es ist dann erst ganz gegen Ende, als wieder auf was, als auf ihn zukommt. Da ändert sich so. Aber dazwischen ist es mir wirklich zu eindeutig, die Figur wird zu groß gemacht, dass ich mich mit ihr identifizieren könnte. Ich sehe da so einen Kapitalisten, den kann ich ganz weit von mir weghalten und sage, ja, die sind halt so. Ich aber nicht. Es ist so sehr entlastend. Und auch wenn Markus Kubesch in seiner Berner Inszenierung mich da sehr stark reinnehmen will, ist, glaube ich, gerade durch diese Geste des Reinnehmens, dass er mich so massiv packen will, kann ich sagen, nein, nein, du packst mich jetzt ganz sicher nicht. Also weil das mir so deutlich vermittelt wird, kann ich diese Geste, glaube ich, sehr stark ablehnen und sagen, nein.
Aber es macht was mit Ihnen.
Es macht was mit mir, ganz klar, das ist so, ja.
Es ging mir eigentlich ähnlich und ich studiere jetzt gerade, an welchem Punkt ich wirklich das Gefühl hatte, ich identifiziere mich ein Stück weit und das war interessanterweise eigentlich eine Szene, die in beiden Inszenierungen fast beiläufig so unter Ferne liefen, kommt diese Szene. Dabei endet sie in einem Mord. Das ist der Moment, wo George Mastromas auf seinen Bruder trifft und dieser Bruder stürzt ihn eigentlich. Also in diesen Regeln vorhin, in diesem Ton, haben wir ja gehört, dass eine der Regeln ist, achte nie aufs Ergebnis, sonst fliegst du auf. Und George Mastromas glaubt ja wirklich, dass er nicht auffliegen wird, bis zu dem Moment, wo ihm sein Bruder sagt, du hast mein Leben zerstört, alles, was du erzählt hast über mich, über unsere Familie, war eine Lüge. Und da kommt der Mastromas zünftig in Clinch und wird einfach so, kann man sagen, zum Mörder. Er bringt seinen Bruder um, weil der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt. Und das ist eine der wenigen Szenen, wo ich mich irgendwie angesprochen fühlte oder wo ich dachte, damit, das kann ich jetzt irgendwo nachvollziehen, das hat was mit mir zu tun.
Ist das denn die Intention des Textes, dass Sie sich identifizieren, dass wir uns identifizieren mit diesem George Mastromas, mit seinem Leben, mit seinen Entscheidungen oder mit seinen vermeintlichen Entscheidungen, die er für sein Leben fällt?
Ich glaube schon, dass da uns was gezeigt werden soll, was für uns Gültigkeit haben soll. Also zumindest diese Momente der Entscheidung, dass wir die in unserem Leben auch haben. Und das ist halt die Frage, ob die dann immer so eindeutig ausfallen, wie sie uns in dieser Inszenierung gezeigt werden. Weil George kennt ja irgendwie nur so 0 oder 1. Also entweder entscheidet sich fürs eine oder fürs andere.
Es gibt zwei Hälften in seinem Leben eigentlich.
Genau, also es gibt die moralische Position oder halt eben die amoralische Position. Es gibt keine, vielleicht, was wir alle machen, pragmatische Entscheidungen treffen, mal einen Kompromiss hinnehmen und so. Das gibt's in seinem Leben nicht. Was ihm dann widerfährt gegen Ende, ist eben auch ein bisschen klischiert. Also er hat zwar diesen ganzen Reichtum, aber dann erfährt er eigentlich, dass ihm das ganz Entscheidende nämlich fehlt. Es ist die Liebe, Familie. Es ist die Familie. Und das ist natürlich schon ein bisschen so, in einer idealen Welt würde man annehmen, ja, das stimmt, das sind die großen, wichtigen Werte, die Familie und die Liebe. Aber das eine ist vielleicht dann ohne das andere nicht zu haben. Also ohne Geld oder ein finanzielles Auskommen und so weiter kann man halt irgendwie das nicht haben. Und das zeigt uns das Stück nicht. Das ist wie wieder so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Man kann sich für die moralischen Werte entscheiden oder man kann sich für dieses Geschäftsleben entscheiden. Und das ist so sehr idealistisch gedacht. Deshalb ist da die Gefahr, dass man diese Inszenierung weg von sich halten kann. Sagen, das ist zu idealistisch, das hat nichts mit unserer Welt zu tun.
Aber da nochmal nachgefragt, wenn Sie das so beschreiben, kann man ja die Frage stellen, will diese Figur, soll diese Figur überhaupt lebensnah sein? Wie gehen die beiden Inszenierungen damit um? Wie gestalten die das?
Also in Winterthur ist es ganz klar, es ist eine typenhafte Figur, weil eben die Männerfigur die ganze Zeit wechselt. Also das, man sieht, das ist so ein Jedermann, das könnte wirklich jeder sein. Also es ist ein Typus, ein Kapitalist und den haben wir vielleicht alle irgendwo in uns, nicht so ganz groß und so. Das ist so ein bisschen die Behauptung. Aber weil er so als Typ kommt und so groß, ist er irgendwie so, es ist so eine Schablone, da passt man nicht rein. Da schlüpft man so ziemlich gut durch, denke ich.
Ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich finde schon, dass es beiden Inszenierungen, sagen wir mal zumindest bis zu diesem Bruch in die Geschäftswelt oder auch ins Geschäftsleben, wo es dann wirklich nicht mehr nur um Erfahrung geht, sondern auch um Geld, um Ansehen, um Macht, um Ruhm, um Einfluss, es beiden eigentlich auf sehr lockere Art und Weise gelingt, mich so mitzunehmen und mich so an der Hand zu führen, so dieses parabelhafte, ja, du warst ja auch einfach mal nur ein Kind und es war ja eigentlich nichts Spektakuläres. Ich finde schon, dass das sehr raffiniert gemacht ist, in der Art und Weise, wie das Stück gebaut ist, wenn auch vielleicht widersprüchlich, das schließt sich ja nicht aus, dass der so in eine Überhöhe tritt irgendwann. Der wird da so massiv überhöht, der ist ja eigentlich fast Gott am Schluss. Also ich hatte ja auch immer so wieder dieses Gefühl von einem biblischen Text, der wird gezeugt und dann bekommt er Macht, er kann ganze Länder verteilen und am Schluss ist er quasi der Mann in der Wüste, der Gott verloren hat, sage ich jetzt mal, so ganz pathetisch. Ich glaube schon, dass das sehr bewusst gemacht ist, diese Überhöhung, weil, und da spielt uns jetzt vielleicht dieser Monat, den wir noch zur Verfügung hatten jetzt, um über diese Inszenierungen nachzudenken, schon auch etwas in die Hand. Er wirkt nach. Dieser George Mastromas, der begegnet einem dann wieder. Also es ist ein Stück, was so vielleicht in dem Moment, wo man sieht, man kann sich so ein bisschen zurücklehnen und denken, ja, das ist jetzt alles auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwie diese Frage, ist es Güte oder Feigheit, so dieses Repetitive, mir ist das schon immer wieder begegnet und es lässt mich nicht so wirklich los.
Mir fällt jetzt auf in unserer Diskussion, dass Sie immer wieder auf das Stück zurückkommen. Also dass wir, egal ob wir gerade über Winterthur reden oder die Berner Interpretation, dass man immer wieder auf dieses Stück zurückgeworfen wird. Und Sie haben ja auch beschrieben, dass in beiden Interpretationen, in beiden Inszenierungen zu sehen ist, dass dieses Stück tatsächlich eine Herausforderung ist. Vielleicht müssen schon fast zum Schluss kommen, wenn Sie sich nochmal klar machen, was ist das Stück, was bietet Dennis Kelly und was haben wir mit diesen beiden Interpretationen in Winterthur und Bern vor Augen, was können wir da erleben? Was ist da das Zentrum? Um was geht's? Was bietet dieses Stück dem Theater, das viele Theater gerade sehr gerne aufnehmen?
Ja, offensichtlich ein starker Kommentar zu unserer Gegenwart, ein Problem, mit dem wir hadern, wie gehen wir mit einer durchökonomisierten Welt um? Das ist wahrscheinlich schon so der Punkt, an dem die Reibungsfläche entsteht. Das ist halt einfach die Frage, ob das dann wirklich so das Stück ist. Ich mag schon immer noch sehr die Frage aus Brechts Der gute Mensch von Sichuan, wie können wir gut sein und doch leben? Also das ist einfach die umgekehrte und vielleicht etwas humanere Frage als das, was mir dieses Stück zeigt. Dieses Stück zeigt mir nur ein Entweder-Oder und die andere Frage ist, wie kann ich es eben doch sein, mich in dieser Welt drin bewegen, gut sein und halt eben doch ein eigenes Auskommen haben, in dieser Welt funktionieren.
Ja, und dem Theater, also es bietet auch in der Art und Weise, wie es als Text daherkommt, auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, sehr viele Ansätze. Also man kann viel damit machen, man kann wie jetzt in Bern noch mit Videospielen und großartige Theaterszenen, Pomp, Emotionen, kann man alles machen. Ich finde es interessant, dass sich Winterthur eigentlich für diese Parabelversion entschieden hat und das auch konsequent durchzieht. Auch ich, da gebe ich Ihnen recht, wenn das auf diese Weise erzählt, vielleicht nicht ganz aufgeht oder nicht uns dann da abholt, wo man das vielleicht gerne hätte. Und in Bern, weiß ich nicht, das finde ich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie frei man auch mit einem Text umgehen kann, ihn versuchen ernst zu nehmen und dann vielleicht trotzdem daran so ein bisschen abrutschen letztlich.
Die Opferung von George Mastromas von Dennis Kelly in Bern steht Inszenierung am Mittwoch wieder auf dem Spielplan und dann wieder im April. Und das Theaterkanton Zürich ist mit seiner Inszenierung Anfang April in Baden am Kurtheater zu Gast und am 7. und 8. April in Zürich im Theater Riegeblick. Das war die Kritikerrunde. Herzlichen Dank, Karl Linder und Andreas Tobler. Wir haben noch Zeit für den Ausblick. Was steht als nächstes in Ihrer Theateragenda? Andreas Tobler.
Ich sehe mir diesen Mittwoch die Wiederkäuer an. Das ist ein Abend von Uli Jecki und Jörg Kienberger. Das ist eine Wiederaufnahme offensichtlich. 24 Jahre nach der Uraufführung zeigen die wieder ihr Programm und das wird im Kleintheater in Luzern gezeigt.
Schweizer Kleinkunstgeschichte.
Das erwarte ich, ja.
Kalinda, wo gehen Sie als nächstes hin?
Ebenfalls nach Luzern, ins Luzerner Theater. Da hat am Samstag, 21. März, Katja Brunner mit ihrem neuen Stück Premiere. Es ist eine Uraufführung. Ändere den Aggregatzustand deiner Trauer oder wer putzt dir die Trauerränder weg? So der Titel. Ein Stück, das sich mit der schwer zu fassenden Tatsache beschäftigt, dass wir alle endlich sind. Katja Brunner ist 23 Jahre alt, Zürcherin. Sie hat das letzte Jahr mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikerpreis abgeholt. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich ihre Schreibe entwickelt hat.
Herzlichen Dank, Karl Linder, Andreas Tobler. Das war Reflexe. Mein Name Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.